Der Flaschenwal von Uwe Post. Als wir heute früh am Strand Muscheln sammeln wollten, lag da ein blauer Wal.
Der ist ja riesig, sagte Jorn.
Woher weißt du, dass es ein Er ist? Vielleicht ist es eine Sie, rief Mangi.
Der Wal schaute uns mit einem Auge an und schnaufte. Es klang wie Papa, wenn er das alte Bilderbuch über die traurige Dampflok vorlas, die irgendwo ihren Wagen verloren hatte.
Er muss zurück ins Meer, sagte ich. Er stirbt hier im Sand.
Warum?
Fragte Jorn. Er war erst 5 und noch nicht in der Schule. Im Kindergarten lernten sie nur singen, malen und hoffen, aber nichts über Wale.
Wale sind keine Landtiere wie Menschen und Schafe, sagte ich. Deshalb.
Komm mal schnell, rief Mangi. Sie war zur Schwanzflosse des Wales gelaufen.
Vielleicht ließ sich dort herausfinden, ob das Tier männlich oder weiblich war.
Mangi stand mit ihren nackten Füßen im seichten Wasser, wo das hintere Ende des Wals noch ein Stück ins Meer ragte. Um Mangi herum schwammen unzählige leere Flaschen. Dreck und Plastikmüll wurde am Strand dauernd und mengenweise angespült, aber keine Wale und keine leeren, unbeschrifteten Plastikflaschen, die nagelneu aussahen.
»Die kommen aus ihr«, behauptete Mangi.
»Woher weißt du, dass es eine Sie ist?«, fragte Jorn. Mangi verdrehte die Augen, wie es große Schwestern kleiner Brüder häufig tun.
Mit einem leisen Ploppgeräusch erschien eine weitere Flasche an der Wasseroberfläche, nahe der Gegend, die man für den Po des Wales halten konnte. Ich war die Älteste von uns, also hob ich eine der Flaschen auf, hielt sie ins Licht und schüttelte. Tropfen flogen durch die warme Morgenluft und zogen klitzekleine Regenbögen hinter sich her. Ich nickte und sah die anderen ernst an.
»Wir haben einen Wal gefunden, der Flaschen kackt«, stellte ich sachlich fest. »Wir müssen unseren Eltern Bescheid geben.«
Wir überquerten eilig die Reste des alten Deichs und erreichten die Trümmerlandschaft des Andenkenladens, die beim letzten Hochwasser mal wieder umgeschichtet worden war. Vor ein paar Tagen hatte Mangi hier eine kleine Möwe aus Plüsch und Plastik gefunden, fast wie neu, eingepackt in eine wasserdichte Folie. Laut dem am Flügel angenähten Schildchen hieß sie Friederike. Mangi hatte das Erdölkuscheltier unter ihrem Bett versteckt, damit Papa es nicht fand. Sprich, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Schimpfe bekam. Ich würde behaupten, dass ich ihr das Vieh geschenkt hatte, denn ich hatte ein dickeres Fell und konnte mehr einstecken. Ich war ja schon groß.
»Glauben Wale an Neptun oder an die Hoffnung?«, fragte Jorn.
»Neptun?«, fragte Mangi, die schon wieder nach alten Schätzen des Ladens Ausschau hielt.
»Der Planet?«
»Neptun ist der Gott des Meeres. Er ist eine Art Fisch aller Fische«, belehrte ich sie.
»Fische glauben an nichts. Sie können ja nicht lesen.«
»Ich kann auch nicht lesen«, sagte Jorn. »Ich glaube trotzdem an die Hoffnung.«
»Ja, ja«, blaffte ich ihn an. »Das haben sie dir im Kindergarten eingetrichtert, genau wie die Geschichte vom bösen Klimamonster, das unser Land überschwemmt.«
»Wir müssen einfach mehr hoffen«, behauptete Jorn außer Atem. »Dann hört es damit auf.«
»Dem Wal hilft kein Hoffen und Glauben, sondern nur, wenn wir rennen.«
Wir erreichten die Weide und verscheuchten die Schafe, die das dünne Gras abweideten und uns mit einer Mischung aus Missgunst und Gleichgültigkeit anschauten. Hinter der Grenze aus Baumgerippe kam schon unser Dorf in Sicht. Ich betrat als Erste die aus kräftigen Seilen geknotete Schrägbrücke, die hinauf zu unserem Zeltdorf führte, das in sicherer Höhe zwischen den stählernen Säulen der Windräder aufgehängt war. Mama war bei den Schafen, Graspflücken helfen, wie Oma früher immer gesagt hatte, in der Hoffnung, uns damit aufzuheitern. Oma war schon lange tot.
»Jetzt noch mal langsam«, sagte Papa und legte den Schraubenzieher zur Seite, mit dem er an einem komplizierten Gerät herumgebastelt hatte.
»Sagte ich doch, die Wählin ist im Sand«, plärrte Jörn.
Ich schob ihn genervt zur Seite. »Wir haben einen Wal am Strand gefunden«, sagte ich, noch atemlos vom Laufen. Papa schaute aus dem Fenster, als könne er den Wal von hier aus sehen. Ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Die Hütte schwankte leicht, als Mangi hereinsprang.
»Ich hab's Tante Rike erzählt. Sie kommt gleich rüber.«
»Sie kackt dauernd Flaschen«, rief Jorn und hüpfte auf den Stuhl. »Plopp, Flasche, plopp.«
»Stimmt das, Rübe?« fragte Papa und sah mich ernst an. Du bist die Älteste. Ich nickte langsam, um genauso ernst und erwachsen zu wirken wie er. Zwar war ich erst 11, aber schon alt genug, um bis zur Spitze der Windräder klettern zu dürfen, denn da wirkte Hoffnung am weitesten. Bei guter Sicht konnte ich von dort aus weit ins grüne Land hineinschauen.
Wenn das stimmt, müssen wir zum Verkünder.
Jörn stolperte und fiel vom Stuhl.
Papa, ich hab Angst.
Psst, machte Mangi und drückte ihm seine geliebtes Holzschaf in die Hand, damit er Ruhe gab.
Fahre griff Papa nach seiner grauen Windjacke. Ich muss mir das ansehen.
Es ist eine Sie, sagte Mangi.
Einerlei, meinte Papa. Wir können ihr nicht helfen.
Aber dann muss sie doch sterben, rief Jörn.
Papa kniete sich hin und sah meinen Bruder auf Augenhöhe an.
Was passiert, wenn du vom Windrad springst?
Jörn schüttelte heftig den Kopf.
Mach ich nicht.
Genau, weil du dann stirbst. Nichts und niemand kann das verhindern. Wenn ein Wal an Land geht, ist es genau dasselbe.
In diesem Moment tauchte Tante Rieke an der Tür auf.
Moin, stimmt es, was Mangi erzählt hat?
Entweder das, sagte Papa, oder drei Kinder haben deinen Benimmunterricht geschwänzt.
Also gut, sagte Tante Rieke. Gehen wir hin.
Nein, mischte ich mich ein. Die Zeit haben wir nicht.
Papa sagt, nur der Verkünder kann helfen. Es ist weit bis zu ihm. Vorher noch an den Strand und jede Hilfe käme womöglich zu spät.
Ich hoffe, sie stirbt nicht, sagte Jörn weinerlich.
Mangi verwuschelte seine Haare.
Jetzt hat sie ja uns.
Du verstehst nicht, um was es hier geht, sagte Tante Rieke und warf Papa einen merkwürdigen Blick zu.
Es war ein Blick von jener Sorte, die Erwachsene austauschten, wenn sie nicht wollten, dass Kinder verstanden, worum es ging.
Ich wusste natürlich Bescheid. Papa und Tante Rieke trafen sich oft heimlich nachts auf der Schuletage, seit Onkel Luca verschwunden und Mama seltsam geworden war.
Papa legte mir eine Hand auf die Schulter.
Wir müssen sowieso rüber zu Sula und Irina, um die E-Bikes zu holen.
Rieke nimmt den Roller und wirft einen Blick über den Deich.
Ich komme mit, rief Mangi und sprang auf.
Nein, sagte Papa und sein langsames Kopfschütteln wirkte noch ernster als vorhin.
Ihr drei bleibt hier und packt ein paar Sachen zusammen, denn ihr müsst mit uns zum Verkünder. Ihr müsst ihm alles erzählen.
Irritiert sah ich Papa von der Seite an.
Und das dauert so lange, dass wir dafür Sachen packen müssen?
Papa rieb sich das bärtige Kinn, bevor er den Kopf zu mir drehte und den Zeigefinger auf die Lippen legte. Dann eilte er hinaus, gefolgt von Tante Rieke.
Während ich mit Mangi und Jorn Wechselsachen, Wasser und Brot in die Rucksäcke stopfte, grübelte ich die ganze Zeit, warum Tante Rieke kurz vorm Gehen feuchte Augen gehabt hatte. Wenig später hatte Papa drei E-Bikes mit Anhängern organisiert. Wir brachen eilig auf und fuhren zügig über die Seilbrücke, die wackelig, aber hochwassersicher ins Hinterland führte. Wir überquerten die Reste der alten Feriensiedlung, in der seit Jahren nur noch Schafe und Rinder lebten, passierten den Schrottplatz, den Autofriedhof und die verrostete Baltrumfähre, die über dem Deich gespült worden war, an jenem schlimmen Novemberabend, an dem die Erwachsenen beschlossen hatten, nicht nur besonders innig zu hoffen, sondern das Dorf noch ein paar Meter höher aufzuhängen. Weiter südlich erreichten wir den Erdboden und die alte Bundesstraße, welche die hier ansässige Sippe einigermaßen befahrbar hielt, um bessere Argumente für die Mautgebühr zu haben, die sie an der Schranke vor der Einfahrt ihrer Werkstatt erhoben. Die Werkstatt stand auf einem alten Einkaufszentrum, von dem nur noch die massiven Betonpfeiler und ein paar ausgeblichene Werbeplakate für Sonnenmilch übrig geblieben waren. Ganz in der Nähe meanderten die jüngsten Seitenarme der Ems, die ihr Flussbett bei jeder Sturmflut nach Lust und Laune wechselte. Die Werkstattbande verkaufte Fahrräder mit und ohne Akku und war die einzige im blauen Land, die kompliziertere Reparaturen durchführen konnte. Neben dem Eingang hing ein Schild. Hier Telefon. Ob man damit auch mit den Hoffnungslosen jenseits des großen Deichs sprechen konnte?
Papa bezahlte die Maut schweigend. In seinem Anhänger saß Mangi und Jörn fuhr bei Tante Rieke mit. Ich als Älteste musste natürlich selbst trampeln. Der altersschwache Motor meines Bikes ließ mir keine andere Wahl, wenn ich nicht abgehängt werden wollte. Der kernige Mann von der Werkstattbande verwickelte Papa in ein zeitraubendes Gespräch.
Ich schob mich näher an Tante Rieke heran.
Was ist denn los? Wir haben es doch eilig. Der Wal, das arme Tier.
Das ist kein Tier, sagte Tante Rieke leise, sondern ein genetisch verändertes Wesen, eine biologische Maschine. Es ist ein Biotool.
Ein Biotool? Wie der alte Schimpo 3000?
So hieß der sprechende Affe, der das Fischerboot von Kapitänin Tora aus Altona steuerte. Rieke verzog das Gesicht. So ähnlich, aber noch nützlicher. Es frisst Plastikmüll und produziert brauchbare Gegenstände. Flaschen. Mir kam ein Gedanke. Das heißt, er ist wertvoll für das grüne Land.
Sehr wertvoll sogar, sagte Tante Rieke langsam.
Ich zögerte einen Moment. Wertvolle Dinge kann man gegen andere wertvolle Dinge eintauschen.
Riekes Blick wurde düster.
Genau so ist es.
Gegen Geräte oder Vorräte, sagte ich.
Krass.
Oder gegen eine Gefälligkeit, sagte Tante Rieke.
Frag nicht weiter, du wirst es verstehen.
Ihr Gesicht erinnerte an die Furchen, die die zurückgehende Flut im Sand hinterließ.
Endlich ging es weiter, die Schranke öffnete sich quietschend. Hatten die kein Öl hier in ihrer Werkstatt? Und wir durften passieren.
Auf der Straße kamen wir schnell vorwärts. Gelegentlich begegneten uns sogar andere Radfahrer. Alle grüßten einander mit einem knappen Moin, dass der Fahrtwind schnell verwehte. Als der große Deich in der Ferne sichtbar wurde, schien es kühler zu werden. Je näher wir kamen, umso höher wirkte er. Umso stiller wurden wir.
Den großen Deich hinauf mussten wir schieben. Nicht, weil der Weg steil und unwegsam war, sondern weil uns die Wachposten dazu zwangen.
Sie sagten kein Wort, zeigten nur mit ihren elektrifizierten Kampfstäben auf die Verbotsschilder, die überall aufgestellt waren.
Radfahrer, absteigen. Nicht herumlungern. Kampieren verboten. Schafe unerwünscht. Eltern haften für ihre Kinder.
Oben auf dem Deich verlief die Mauer, die unser Land vom grünen Land trennte. Die Hoffenden von den Wissenden. Die Unverbesserlichen von den Aufgeklärten. Die Leugner von den Verkündern der Wahrheit.
Das jedenfalls stand auf den Schildern und Bannern, die in regelmäßigen Abständen an der Mauer aufgehängt waren.
Wir erreichten außer Atem den Bereich vor der Straßenschleuse. Diese Stelle war windgeschützt, zum Glück.
Es war spät geworden. Der Frühlingsabend war zwar lang, aber kühl.
Du wartest hier mit deinen Geschwistern, sagte Papa und zeigte auf die Fahrradanhänger. Mangi und Jorn waren beide unter ihren karierten Wolldecken eingeschlafen.
Ich setzte mich zwischen die beiden Anhänger auf einen Stein und sah zu Papa auf.
Und du?
Tante Rieke und ich gehen zum Tor.
Ich weiß schon, sagte ich. Ihr bittet um eine Gefälligkeit im Tausch gegen den Fundort des Biotools, des wertvollen Flaschenwals, damit sie ihn retten können. Stolz darauf, die komplizierten Vorgänge der erwachsenen Welt verstanden zu haben, grinste ich Papa an.
Seine Antwort war nicht die erwartete und sie kam schneidend wie der Westwind.
Hör zu, du hältst dich für schlau, aber das bist du nicht. Es wird jetzt Zeit, dass du glaubst und hoffst, aber nicht für den Wal, sondern dass sich das ändert, dass du schlau wirst und das geht nur mit denen da.
Damit zeigte er auf das Tor.
Ich wusste nichts zu entgegnen. So schlau war ich anscheinend doch wieder nicht.
Papa strich mir mit dem braunen Handschuh über die Wange.
Dann drehte er sich um. Tante Rieke warf mir noch einen Blick zu, dann begleitete sie ihn.
Mehrere Minuten lang redeten Papa und Tante Rieke an der Schleuse mit jemandem, der hinter einem vergitterten Fensterchen jenseits der Mauer zu sitzen schien. Immer wieder zeigten sie in Richtung Küste, in Richtung blaues Land, unsere Heimat.
Inzwischen wurden Mangi und Jorn wach, kletterten aus ihren Anhängern und bestaunten die riesige Mauer. Sie waren gehörig beeindruckt oder noch müde, jedenfalls sprachen sie kein Wort.
Schließlich schien die Diskussion beendet zu sein.
Papa und Tante Rieke warteten wortlos vor der breiten Schleusentür. Immer wieder sahen sie zu uns herüber, winkten kurz, lächelten.
Kälte kroch von außen in mich hinein. Sie schien von der hohen Mauer zu kommen, nicht vom Wind.
Irritiert schaute ich zurück, Richtung Norden. Da war nur flaches Land, Windräder, von denen sich einige träge drehten. Dunst verhinderte den Blick bis zu unserem Dorf und zur Küste. Einst war hier alles überschwemmt gewesen. Vielleicht würde das Wasser wiederkommen. Wir hofften, dass es das nicht tat. Wir glaubten, dass Neptun daran kein Interesse hatte. Er hatte das Land besucht, für langweilig befunden und würde hoffentlich nicht wiederkommen. Wie immer, wenn ich unser Land von oben sah, fand ich, dass es überhaupt nicht blau war, obwohl es so hieß. Es war eher grau, braun und grün. Welche Farben mochten das Land hinter der Mauer haben? Es hieß grün, aber womöglich stimmte das genauso wenig wie das Blau für den Landstrich zwischen Mauer und Meer. Dem Landstrich der sogenannten Leugner. Mein Blick fiel auf ein an der Mauer hängendes graues Banner, das dies behauptete. Wir waren keine Leugner. Wir leugneten nicht, dass das Land überschwemmt worden war, dass sich das Klima verändert hatte, dass die Natur verrückt spielte. Neptun, Schicksal, Sonnenstürme, sie waren schuld, nicht wir. Wir waren doch nur Menschen. In diesem Moment öffnete sich knirschend das Schleusentor. Nur so weit, dass zwei Menschen nebeneinander bequem hindurchtreten konnten. Allerdings waren Papa und Tante Rike nicht auf die andere Seite gebeten worden, sondern zwei Männer traten heraus. Der eine war alt und grau und trug eine leuchtend grüne Robe und hielt in einer Hand einen 2 Meter hohen Farnzweig. Das musste der Verkünder sein. Der andere war größer, breit und glatzköpfig und gekleidet in die Uniform eines Polizisten. Vermutlich eine Leibwache. Der Polizist hatte eine Art Notizblock ohne Stift dabei und fing an, Papa und Tante Rike zu befragen. Als der Verkünder aber auf mich und meine Geschwister zukam, wurde ich nervös. Was wollte der von uns? Unsicher erhob ich mich von meinem Stein. Wie begrüßt man einen wichtigen Mann, wie einen Verkünder, korrekt? War das überhaupt von Bedeutung? So, sagte der Mann mit einer überraschend sanften Stimme. Du bist also Rübe und du hast den Flaschenwall gefunden. Ja, gab ich zurück. Ja, Herr Verkünder, meine ich und meine Geschwister, sie heißen Jorn und Mangi. Ihr seid sehr schlaue Kinder, sagte der Verkünder und lächelte freundlich. Er beugte sich zu uns herunter. Er roch nach Blumen. Sagt, Rübe und Mangi und Jorn, würdet ihr gerne das grüne Land kennenlernen? Ich glaube, schlaue Kinder wie euch würde es sehr gefallen. Etwas in mir drängte mich, schroff abzulehnen. Aus irgendeinem Grund aber nickte mein Kopf und meine Geschwister machten es mir nach. Der Verkünder legte mir eine Hand auf die Schulter. Dann machen wir das so. Er richtete sich auf und sprach laut und wie in einem Sprechgesang. Im Namen der Erde, der Zukunft des Lebens. Er hob sein riesiges Farnblatt und bewegte es über uns hin und her. Die unschuldigen Kinder seien aufgenommen in die Gemeinschaft des grünen Landes. Papa, was meint er damit? Fragte ich und blickte am Verkünder vorbei. Irgendetwas fühlte sich verkehrt an. Papa kam zu mir, Tante Rike wischte sich schon wieder durchs Gesicht. Hör zu, sagte Papa. Es ist besser so. Was ist besser? Wenn ihr hier bleibt. Ihr habt es verdient, ein besseres Leben zu haben als wir. Aber wieso? Ich verstummte abrupt. Denn jetzt fügte sich alles zusammen. Die Gefälligkeit. Deshalb hatte kein Anruf genügt. Für diese Art von Gefälligkeit war es erforderlich, dass wir persönlich erschienen. Und blieben. Im Tausch gegen den Flaschenwal durften wir im grünen Land leben. In einem Land, das auch ohne Glauben und Hoffen eine blühende Zukunft hatte. Dank Biotools wie Flaschenwal und Chimpo. Dank hoher Mauern und bewaffneten Wachposten. Sie konnten es sich sogar erlauben, Gnade zu zeigen. Die Ausgestoßenen wieder aufzunehmen, die hartnäckig geleugnet hatten, dass Menschen das Klima zerstört hatten. Die Leute im grünen Land hatten es wieder in Ordnung gebracht. Das war die Botschaft des Verkünders. Also waren Mangi und Jorn und ich die Ersten, die aus dem Exil zurückkehren durften. Nur ohne Eltern. Und dass Papa dies auch noch in Erwägung zog, musste bedeuten,
dass das Leben jenseits des Deiches um ein Vielfaches besser ist als in unserer Heimat. Ich nahm Jorn und Mangi an die Hände. Die beiden verstanden noch nicht, was passierte. Ich konnte es ihnen nicht auf die Schnelle erklären, aber irgendwann würden sie es verstehen. Ich war jetzt für sie verantwortlich, aber ich war ja auch schon groß. Ich zeige euch was, sagte ich leise. Der Verkünder stand schon in der Tür. Er erlaubte uns allen einen Blick ins grüne Land. Ich schaute aber nur zu Papa. Wir weinten, alle. Papa und Tante Rike umarmten uns noch einmal, schoben uns sanft durch das Tor. Dann sah ich das Land, diesseits des großen Deiches. Bunte Häuser, bewachsen bis zum Dach, Bäume, Blumen, ein Blütenmeer. Auf der Straße, am Fuß des Deichs, parkten leuchtende weiße Elektrotaxis unter Solardächern. Passanten radelten vorbei, gekleidet mit farbenfrohen Jacken. Ich drehte mich um, streckte die Hand aus, um Papa zu winken. Aber die stählerne Schleusentür hatte sich bereits geschlossen. Jetzt waren wir in einer anderen Welt gestrandet. Wie der Wal, der uns hierher gebracht hatte. Wir würden das blaue Land nie wiedersehen. Nicht den Wal, nicht das Dorf, das zwischen den Masten der Windräder aufgehängt war. Nicht die Menschen, die Verstoßenen, die uns eine einmalige Chance verschafft hatten. Aber um welchen Preis? Fest steht, unsere Vergangenheit ist jetzt ein Buch, das zugeklappt worden ist. Ich beende meine Erzählung, sehe zum ersten Mal auf in die Gesichter meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie lächeln mich an. Schaut her, sagt die Lehrerin. Die große Tafel an der Stirnwand des Klassenraums zeigt jetzt einen riesigen Wal, der durch die Nordsee pflügt und eine Spur aus Plastikflaschen hinterlässt. Ich klatsche und die anderen Kinder stimmen in den Jubel mit ein. Der Flaschenwal lebt. Sie hörten Der Flaschenwal, geschrieben von Uwe Post, gelesen von mir, Katrin Exner-Grunwald, produziert für den Podyssee-Podcast.